irgendwo in der Mitte. TCM Ernährung aus der Seelenküche.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 81 von Irgendwo in der Mitte, TCM Ernährung aus der Seelenküche. Heute ist es soweit, die Folge mit den HörerInnenfragen ist endlich on air. Es hat ja eine ganze Weile gedauert, nicht weil es nicht genügend eingesendete Fragen gegeben hätte, sondern weil mich dann manche Themen einfach schneller einholen als andere oder weil ich finde, das passt jetzt zeitlich gerade besser. Oder aber das will ich einfach lieber diese Woche machen. Falls ich in dieser Folge nicht alle Fragen unterbringe, kommt sicher bald wieder eine Folge mit Fragen von dir oder von euch ZuhörerInnen. Also einfach immer weiterschicken. Manches eignet sich dann als Thema für eine ganze Folge, manches nicht. Ich werde übrigens heute auch Fragen beantworten, die auch noch in einer ganzen Folge verpackt werden. Aber ich bin ein bisschen im Rückstand mit den Themenvorschlägen, deshalb hier zumindest eine Kurzantwort auf so manches, weil die Einsendenden sicher schon eine Weile darauf warten. Und ich habe auch manche der Fragen, die heute hier beantwortet werden, schon direkt persönlich, also zum Beispiel per Mail oder per DM in Instagram beantwortet. Da manche davon aber sicher noch für mehr Menschen interessant sein könnten, verwende ich sie hier in der Folge nochmal. Aber ich fange jetzt einfach an. Die Christine hat gefragt, bis wann ist Frühstück Frühstück? Also wie lang kann ich das rauszögern? Ich habe ja eine eigene Frühstücksfolge gemacht, aber kurz gesagt würde ich sagen, idealerweise isst du das Frühstück vor 9 Uhr in der Früh. Das ist die Magenzeit, also von 7 bis 9 Uhr. Auch zur Organuhr gibt es eine ganze Folge. Und dann kann die Milz zwischen 9 und 11 Uhr das meiste sozusagen rausholen aus der Mahlzeit. Also das meiste draus machen, das meiste Qi, das meiste Blut, die meisten Säfte und so weiter. Das ist so die Idealversion von Frühstück und gibt einfach am meisten Energie auch für den Tag. Wie die Mahlzeit dann heißt, wenn du später frühstückst, das weiß ich nicht. Und am Wochenende oder wenn man halt sonst länger schläft, dann frühstücken wir auch manchmal bis 11 Uhr vormittags. Aber im Alltag würde ich sagen bis 9 Uhr. Und das muss dann auch keine Riesenportion sein, wenn du da noch keinen Hunger hast. Aber der Körper hat einfach schon lange nichts bekommen, also über die ganze Nacht. Wenn du am Abend nicht zu spät gegessen hast, idealerweise, dann ist es noch mal ein bisschen länger und freut sich dann einfach über das Auffüllen seiner Energiereserven. Die zweite Frage von der Christine war Alternativen für Kaffee. Ja, auch zum Kaffee gibt es eine eigene Folge. Wahrscheinlich kommt die Frage auch deshalb. Also ich kann nur sagen, was meine momentanen Lieblingsalternativen sind. Und ich mache da jetzt keine unbezahlte Werbung für Marken, sondern nur sozusagen die Arten. Also meine momentanen Lieblingsalternativen oder eine davon ist Lupinenkaffee. Den gibt es von verschiedensten Firmen, sowohl löslich als auch als Version für die French Press oder für die Bialetti oder für eine Siebträgermaschine. Lupinenkaffee ist koffeinfrei und nicht so süß wie viele andere Getreidekaffees oder Malzkaffees. Das mag ich sehr gerne. Mir schmeckt der einfach sehr gut. Und die zweite Alternative, die ich gerne mag, ist Dinkelkaffee von einer bekannten Drogeriekette. Der ist löslich und der ist ganz wunderbar cremig und süßer als der Lupinenkaffee, aber nicht ganz so süß auch wie ein Malzkaffee. Zum Thema Kaffeealternative möchte ich aber noch sagen, dass ich versuche, auch die nicht täglich zu brauchen, sondern ich versuche generell den Kaffeegeschmack als etwas nicht alltäglich Rituelles zu brauchen. Und das gelingt mir manchmal besser und manchmal gelingt mir das schlechter, aber der Versuch ist immer da. Also ich hoffe, das beantwortet deine Fragen, Christina. Danke auch für deine Einsendung. Die Katrin fragt, Eben habe ich die Folge zum Sport aus TCM-Sicht gehört. Dort wurde gesagt, dass am Abend die Zeit zur Regeneration ist. Darf ich da dennoch sanftes Yoga machen, besonders unter dem Aspekt, dass ich mich da vor allem so nach 21 Uhr auch gut fühle, in Klammern Nachteule. Also gerade sanftes Yoga kann ja sehr regenerativ wirken, insofern gerne ja. Und insgesamt möchte ich nochmal betonen, bitte selbst genau hinspüren, wie geht's dir mit dem Sport am Abend und wie intensiv ist der auch? Ich kenne Leute, die brauchen das regelrecht. Also um sich überhaupt entspannen zu können, da ist sicher ein bisschen Stagnation im Spiel, weil die braucht Bewegung, damit sie irgendwie gelöst werden kann. Aber insgesamt ist einfach ein guter Hinweis darauf, ob dir etwas gut tut, wie fühlst du dich dabei und danach. Fühlst du dich gut, entspannt, eventuell erfrischt, wenn gewünscht und insgesamt gut, dann spricht vermutlich wenig dagegen. Wenn du hinterher fix und fertig bist oder zittrig oder einfach ganz leer, dann spricht es eher dagegen. Dann war es einfach nicht das Richtige zu diesem Zeitpunkt. Und nein, auch am Abend ist es nicht ideal, nach dem Sport völlig erschöpft zu sein, auch wenn man dann schlafen geht, weil das einfach auch ein Zeichen dafür ist, dass die Speicher geleert sind und auch die Reserven erschöpft sind. Und das ist laut TCM einfach nicht ideal. Also gerne Yin-Yoga oder restauratives Yoga oder auch Qigong oder sanftes Tai Chi, wenn du dich damit gut fühlst. Bitte kein Cross-Training über 15 Kilometer kurz vor dem Schlafengehen. Ja, das so viel. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, Katrin. Zum Thema Schweiß und Schwitzen habe ich ja in der Sportfolge auch etwas gesagt. Also diese ganz schweißtreibenden und schwitze Sachen sind laut TCM ein Verlust von wertvollen Säften des Herzens. Deshalb einfach vorsichtig, gerade in der regenerativen Zeit. So, jetzt komme ich zur Karin, weil die fragt, ob auch Bulgur oder Couscous empfehlenswerte Getreidearten wären, weil die bei mir irgendwie nie vorkommen in Rezepten oder was ich erzähle oder was sie von mir gelesen hat. Und dann kann ich nur sagen, doch, Bulgur und Couscous bestehen aus Weizen. Und Weizen hat ganz tolle therapeutische Eigenschaften in der TCM. Allerdings essen die meisten von uns durch Brot, durch Gebäck, durch Teigiges ohnehin schon sehr viel Weizen. So dass ich in meinen Rezepten lieber was anderes verwende und einfach weniger Bulgur und Couscous. Aber ich liebe Couscous zum Beispiel im Sommer, weil Weizen wirkt kühlend und befeuchtend und das passt mir gut zu dieser Jahreszeit. Und ich liebe Couscous, wenn ich irgendwo nur einen Wasserkocher habe und keine Kochplatte, weil Couscous, da reicht es, wenn man das mit heißem Wasser oder mit heißer Milch oder mit, also Getreidemilch nehme ich meistens. Manchmal nehme ich auch Kuhmilch, wenn ich einen Sinn drin sehe, oder ich nehme Suppe. Aber jedenfalls reicht es, Couscous mit einer heißen Flüssigkeit aufzugießen, dann stehen zu lassen, nach Mengenangabe auf der Packung bitte, und dann ist es fertig. Am besten mache ich vielleicht einfach eine Folge mal zum Weizen, weil der ja generell sehr verteufelt wird. Der hat aber wirklich, wenn man sich damit beschäftigt, sehr, sehr tolle Eigenschaften. Danke, Karin, für deine Frage. Und dann haben mich die Lena und die Vicky nach Buchempfehlungen gefragt. Also was ich empfehlen kann, so als gute Lektüre, als Einstieg in die TCM. Und ich habe viele Fachbücher, die ich sehr schätze, aber die sind zum Teil natürlich auch sehr spezifisch und sehr theoretisch. Deshalb empfehle ich, um ein gutes so Verständnis der Denkweise in der TCM irgendwie zu bekommen, empfehle ich gern den Dr. Georg Weidinger. Das ist ein österreichischer TCM-Arzt und der hat viele, viele Bücher geschrieben zu ganz, ganz vielen Themen. Aber nachdem mein Podcast irgendwo in der Mitte heißt, empfehle ich natürlich sein Buch Die Heilung der Mitte. Ich mag aber auch die chinesische Hausapotheke sehr gerne. Da hat er lauter frei verkäufliche Mischungen aus TCM-Kräutern, die sozusagen, wo er alle Bestandteile, die nur durch einen Arzt verschrieben werden können, ersetzt oder weggelassen hat, zu ganz vielen verschiedenen Indikationen zusammengefasst. Und da ist im ersten Teil des Buches auch eine ganz, ganz tolle Beschreibung der Vorgänge im Körper laut TCM. Dann gibt es super themenbezogene Bücher aus der Yang-Sheng-Reihe zum Beispiel zu Themen wie Heuschnupfen oder Kopfschmerzen und Migräne, aber auch sowas wie Wunschgewicht. Zum Thema Schilddrüse mag ich das Buch von der Claudia Nichterl gern, das heißt Gesunde Schilddrüse durch richtige Ernährung. Und dann gibt es noch ein Buch, das empfehle ich vor allem Frauen und allen, die Frauen gut verstehen wollen. Das heißt Der Weg der Kaiserin und ist von Christine Lee und Ulia Krautwald. Und dann empfehle ich noch das Buch Kraftsuppen nach der chinesischen Heilkunde von Carola Schneider. Aber dann höre ich auch schon wieder auf mit Empfehlungen. Ihr müsst euch ja nicht alle oder du musst dir ja nicht alle davon besorgen, aber das wären so meine Highlights, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt eh ein bisschen was, da liest du schon eine Weile dran. Es kommen sicher immer wieder neue Bücher dazu, weil ich einfach immer wieder neue Bücher lese. Das kann ich dann in ein paar Jahren, kann ich dann wieder ein neues Paket schnüren sozusagen. Eine ganz aktuelle Frage kommt vom Gerardo. Er schreibt mir, wie ist aus Sicht der TCM der Umgang mit Eisbaden? Also schon 2 bis 3 Minuten im Wasser bei einer Temperatur von um die 3 bis 5 Grad. Gibt es einen Unterschied für Frauen und Männer? Ja, da kriege ich jetzt wahrscheinlich von einigen treuen Eisbadefans was zu hören. Da ranken sich viele Theorien herum und das hat sicher in einigen Fällen und bei verschiedensten Indikationen eine wirkliche Berechtigung. Aus TCM-Sicht ist es halt so, wo Kälte ist, setze ich nicht noch Kälte obendrauf. Und da bringe ich wieder meine Paradebeispiele vom Mann mittleren Alters, der knapp 100 Kilo wiegt, dem immer heiß ist, der auch von der Stimmung her eher ja, explosiv sein kann. Der Kopf ist hochrot und auch sonst ist dem einfach nie kalt. Bitte geh Eisbaden. Wenn der zum Beispiel Gelenkschmerzen hat, ist meine Empfehlung wirklich, geh Eisbaden. Weil Gelenkschmerzen ist eine Paradeindikation für Eisbaden und da sage ich Eisbaden, tolle Idee. Und dann kommt eine Frau mit knapp 60 Kilo, der eigentlich immer kalt ist, die, wenn sie nur einen Liter am Tag trinkt, schon 10-mal täglich aufs Klo geht, die vielleicht ja, generell wenig Energie hat, die aber auch Gelenkschmerzen hat, die soll ja dann auch ins eiskalte Wasser. Und da würden wir in der TCM sagen, ganz klar, nein. Insofern kann ich die Frage nicht klar beantworten, weil es sehr unterschiedlich ist, wie die Voraussetzungen sind. Was man schon sagen kann, ist, dass Frauen öfter unter Kälte leiden als Männer. Also aus meiner Erfahrung, sagt auch die Literatur, aber das kann ich auch wirklich aus meiner Erfahrung in der Praxis erzählen. Aber auch das stimmt eben nicht immer. Ich habe sehr wohl kalte Männer bei mir. Und sehr heiße Frauen habe ich auch, also hitzige Frauen, heiße auch, aber hitzige Frauen. Also da würde ich keine klare Empfehlung abgeben, sondern wie bei allem immer individuell drauf schauen. Ich weiß, dass das nicht in jedem Setting geht, lieber Gerardo. Ich hoffe, die Antwort ist trotzdem irgendwie hilfreich. So, und jetzt komme ich zu einer älteren Anfrage, wo ich auch noch eine ganze Folge dazu aufnehmen werde. Die Paola fragt, wie Krampfadern aus TCM-Sicht zu beurteilen sind. Und wie so oft in der TCM gibt es auch hier nicht die eine Antwort. Krampfadern können laut TCM auf eine schwache Mitte zurückzuführen sein. Man glaubt es kaum, aber die Erklärung ist, weil unsere Mitte unter anderem ja auch für unser Bindegewebe zuständig ist und Gefäßwände da dazu gezählt werden auch. Da gibt es ein Ungleichgewicht, das da heißt, die Milz kann das Blut nicht halten und das heißt, die Mitte ist zu schwach, um das Blut in den Gefäßen zu halten. Also das kann eins der Ungleichgewichte sein. Krampfadern kann aber auch eine Blutstagnation zugrunde liegen. Also das Blut fließt einfach nicht regelmäßig und gleichmäßig. Es ist an einer Stelle gestaut. dem Ganzen kann dann sowohl Hitze als auch Kälte und auch Feuchtigkeit zugrunde liegen. Also auch da bedarf es wieder einer genauen individuellen Betrachtung der Gesamtsituation, würde ich sagen. Ich mache zu all diesen Ungleichgewichten nach und nach sicher eine eigene Folge. Da ich das aber schon so lange versprochen habe, hier zumindest die vielleicht nicht so befriedigende Kurzantwort, liebe Paola. Nächste Frage, sehr ähnlich, eine alte Frage von Sophie, nämlich zum Thema Ticks aus Sicht der TCM. Und auch bei Ticks ist es sehr wichtig, das Gesamtbild zu sehen. Oft aber hängen Ticks mit dem Leber-Qi, das ja oft nicht so fließt, wie wir das gerne hätten, zusammen. Zum einen gibt es dazu eine ganze Folge, die Folge 29, also zur Leber-Qi-Stagnation. Also zum einen ist es so, dass die Leber ja Druck von außen gar nicht mag. Und zum anderen spielen bei einer Leber-Qi-Stagnation oft unterdrückte Emotionen eine Rolle. Und zum wiederum anderen ist es eines unserer häufigsten Ungleichgewichte, auch aus oben genannten Gründen. Also nicht der Tick an sich, sondern die Leber-Qi-Stagnation. Also aus Gründen des Drucks von außen und aus Gründen der unterdrückten Emotionen ist es ein häufiges Ungleichgewicht, mit dem ich in der Praxis häufig konfrontiert bin und mit dem ich auch selber manchmal konfrontiert bin. Ich habe in meiner Praxis, wenn es um Ticks geht, meistens mit Kindern zu tun, meistens im Volksschulalter. Und ich mache meistens, oder eigentlich immer, da ich bin ja auch Kinesiologin, immer eine kinesiologische Balance, was die Kinder sehr lustig finden. Und was wirklich oft schon sehr viel löst, schon nach der ersten Sitzung. Also das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Und das spricht für mich übrigens auch für eine Leber-Qi-Stagnation. Aber auch zu den Ticks kann ich mal eine ausführliche Folge machen. Ich hoffe, die Kurzantwort ist schon mal ein bisschen hilfreich, Sophie. Ich glaube, ich habe dir eh auch zurückgeschrieben. Michelle hat zwei Fragen gestellt. Die hat gefragt, wie sieht das mit Essen aus, welches in der Mikrowelle zubereitet worden ist? Ich habe das hin und wieder, wenn ich wenig Zeit habe und es nicht geschafft habe zu kochen, dann mache ich mir fix einen Haferbrei in der Mikrowelle. Also ich persönlich verwende keine Mikrowelle. Ich möchte mich da auch nicht auf eine wissenschaftliche Diskussion einlassen. Da bin ich nicht eingearbeitet. Aus TCM-Sicht versuchen wir, so viele möglichst unverarbeitete oder naturbelassene Lebensmittel zu verwenden. Und alles, was nicht so naturbelassen oder möglichst unverarbeitet daherkommt, kommt einfach mit weniger Qi daher. Mir ist aber in seltenen Fällen der Haferbrei aus der Mikrowelle noch lieber als die Tiefkühlpizza oder das Weckerl aus dem Supermarkt. Und da kommen wir auch schon zur zweiten Frage und Thema Tiefkühlgemüse. Da habe ich schon so oft gehört, dass man das nicht nehmen sollte. Weshalb nicht? Und das hast du sicher auch aus TCM-Sicht gehört, weil aus ernährungswissenschaftlicher Sicht spricht da ja nichts dagegen. Aber laut TCM bewirkt Einfrieren, dass die Lebensmittel sich thermisch in Richtung kalt verändern. Also mit einem eingefrorenen Lebensmittel kann man sich nicht mehr aufwärmen. Jetzt ist es bei Gemüse ohnehin selten oder, nee, nicht selten, das stimmt nicht. Also beim Obst ist es seltener der Fall, dass etwas wärmend ist. Beim Gemüse gibt es sehr wohl wärmende Gemüsesorten. Aber wenn die mal eingefroren waren, dann wirken sie nicht mehr wärmend. Und gerade bei Gemüse, jetzt außer bei Erbsen und Spinat, frage ich mich dann, warum eingefroren? Also da kriegt man eigentlich alles auch frisch und da gehe ich wieder auf dieses möglichst unverarbeitete, naturbelassene ein. Das ist auf jeden Fall zu bevorzugen. Und wieder, ich bin da auch da nicht dogmatisch, das bin ich überhaupt in seltensten Fällen. Mir ist eine selbstgezogene Zucchini aus dem Garten, die dann aufgrund der Zucchini-Schwämme im August, sage ich jetzt mal, eingefroren wurde, lieber als das Käseweckerl aus dem Supermarkt oder irgendein Fertigmenü aus der Tiefkühltruhe. Was mir nur wichtig wäre, ist, dass das nicht die einzige Komponente dieser Mahlzeit ist. Dann kocht man ein frisches Getreide dazu, einen Reis, eine Hirse oder sonst irgendwas. Dann kommt vielleicht ein Stück Fischfilet oder Hühnerfilet oder ein Ei zum Beispiel dazu. Und dann hast du auch etwas dabei, was deinen Verdauungsapparat nicht auskühlt und dann ist das Ganze schon wieder nicht mehr so tragisch. Ich hoffe, das war verständlich, liebe Michelle. Und nachdem wir jetzt schon eine gewisse Dauer erreicht haben, höre ich auch auf mit der HörerInnen-Fragen-Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest dir ein bisschen was draus mitnehmen. Falls auch du eine Frage hast, gerne, ich sammle wieder neue, es sind auch noch Fragen übrig und ich sammle auch für die nächsten HörerInnen-Fragen oder für die nächste HörerInnen-Fragen-Folge. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen FragestellerInnen nochmal für den ganzen Input. Und alle anderen, die auch vielleicht noch Fragen stellen wollen, wissen ja, wie sie mit mir in Kontakt treten können. Alle Möglichkeiten findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich über neue Abonnentinnen und über positive Bewertungen, über Eintragungen für meinen Newsletter. Und ich freue mich auch über neue Eintragungen zum Clubschnuppern. Auch das findest du in meinen Shownotes. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche dir eine schöne Zeit. Tschüss und Baba.
Irgendwo in der Mitte. TCM-Ernährung aus der Seelenküche.